Folge 6 des neuen Podcasts und wir haben auch wieder einen sehr, sehr interessanten, also ich habe einen sehr, sehr interessanten Interviewgast und zwar keinen geringeren als Harry Meyer. Harry Meyer ist der Initiator des österreichischen Mountainbike-Kongresses. Das heißt, er bringt Tourismus und Bike-Industrie zusammen und startet ziemlich viele coole Projekte. Dementsprechend ein sehr, sehr kompetenter Mensch, wenn es um Mountainbike-Trails und Probleme mit Wanderern und Landbesitzern geht. Sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir werden viel über E-Bikes, die Bedrohlichkeit von Full-Face-Helm und vielen weiteren Themen sprechen. Also bleibt dran und hört sich an.
Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Single Trail und Single Mode. Ich habe heute einen wirklich interessanten Gast neben mir sitzen, Harry Meyer. Vielleicht hat der ein oder andere seinen Namen schon mal gehört. Der Mountainbike-Kongress aus Österreich ist auf seinem Mist gewachsen. Und Harry Meyer und ich, wir kennen uns tatsächlich schon einige Jahre wegen La Palma. Der Harry ist ein guter Dauergast auf der schönen Isla Bonita und dort befinden wir uns auch gerade. Und heute habe ich die Ehre, dich als Gast hier in unserem Podcast zu haben. Harry, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir in diesem Podcast zu reden. Ich freue mich sehr darüber. Und was machst du hier auf der Insel?
Fahrradfahren. Punkt.
Nicht sehr abwegig.
Nee, die wunderschöne Insel La Palma hat mich eigentlich erst zu der Chance gebracht, einen Mountainbike-Kongress überhaupt in die Wege zu leiten. Und wie geschah's? Wie passiert? Das Schöne an La Palma ist, dass nicht nur die Insel schön ist und das Wetter sonnig, sondern dass vor allem jedes Jahr viele, viele Gäste hier sind, aus dem Bike-Bereich, aus dem industriellen Bereich, aus dem Fotobereich, dann die ganzen Pros. Jasper, damals noch eher jung und stürmisch, mittlerweile eher schon etwas älter und stürmisch.
Man möchte sagen, gediegener.
Ja, ergraut quasi. Ja.
Danke.
Nee, es macht viel Spaß, als gefährlicher Halbwissender mit diesen professionellen Bikern über das Gelände zu fahren. Und ja, Situation damals war, meine Kumpels haben mich darauf angesprochen, nach La Palma zu gehen, um Fahrrad zu fahren. Darauf meine Reaktion war, so deppert werde ich sein, um in einem Radl auf eine Insel zu fliegen, wenn wir doch zu Hause so viele Berge haben. Tja, mittlerweile bin ich Wiederholungstäter und zum 10. Mal auf dieser Insel, diesmal gleich mal 3 Monate, quasi Winterquartier, um hier Fahrrad zu fahren, brainstormen, mit den Leuten abzuhängen und den Kongress 2019 zu entwickeln.
Klingt nach einem vollen Programm. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass man die 3 Monate auf so einer Insel gut mit Programm füllen kann und es meistens eher daran scheitert, dass man zu wenig Zeit hat.
Das ist völlig richtig. Vor allem auch deswegen, weil manche Abende eigentlich viel zu kurz sind.
Genau. Oder auch die Bar zu viel Biervorrat vorrätig hat.
Ja, es gibt auch die wunderschönen lokalen Getränke wie Ayuka Cola. Man sollte vielleicht ein kleiner Tipp für die Hörer, die vielleicht irgendwann auf die Idee kommen, auch auf diese Insel zu fahren, um biken zu gehen. Wichtig ist Puerto Naos.
Einige nennen es liebevoll Puerto Chaos, aber hier unten ist tatsächlich der Ort des Geschehens. Hier sind die schönsten Bars und wenn man hier unten wohnt, hat man den Vorteil, immer gutes Wetter zu haben.
Genau, und das ist das Wesentliche. Und das Wesentliche an der ganzen Sache ist, du fährst jeden Tag in den Sonnenuntergang mit dem Fahrrad und schwingst, ähnlich wie bei uns im Gebirge, mit dem Fahrrad direkt in der Bar ab, um dort im Sonnenuntergang das erste kühle, angenehme Bier zu genießen.
Sehr verlockend.
Ab und pro genießen. Wir haben ja genau ein Programm.
Heute der Single Malt im Hause Gardou. 12 Jahre alt. Wir kosten.
Pro Feuerwasser. Sehr lecker.
Ist es ein guter?
Ja.
Ich bin ja wie gesagt Anfänger im Whisky trinken.
Ich bin gefährlicher Halbwissender, wie in allen anderen Berufsfeldern auch.
Okay, spannen wir unsere Hörer nicht zu lang auf die Folter.
Genau.
Harry Meyer. Ich glaube, so mit dem Mountainbike-Business an sich hattest du wenig zu tun, sage ich mal, die Leute, die irgendwo auf einer Messe rumlaufen, vielleicht noch nicht gehört. Aber seit einigen Jahren, um genau zu sein, hast du schon 3 Mountainbike-Kongresse gemacht?
Ja.
Stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl doch mal den Hörern, was du so machst.
Okay. Ja, ist relativ einfach. Viele Jahre hat es mich bereits getrieben, gedanklich einen Kongress zu entwickeln, das Thema Mountainbike mal zusammenzufassen, zu lobbyieren. Das, wie man an meiner Stimme hört, das natürlich in Österreich. Und eines Tages wurde in der Schweiz vom Tommy Giger ein Kongress veranstaltet. Und habe ich mir gedacht, jetzt wird es Zeit, dass du deinen Hintern aufhebst und in Bewegung kommst. Damals war ich auch hier auf der Insel mit Philipp, mit Jasper, mit Stefan und vielen, vielen anderen, auch mit Tobi und Julia und Steffi Maat. Und wir haben viel diskutiert und viel gesprochen und das war das Jahr 2015, nehme ich an. Hier wollte ich den ersten Kongress machen. Letztlich hat es dann gedauert bis 2016.
Ja, wie es dann so ist.
Wie es dann so ist, genau, weil am Anfang habe ich gesagt, ja, alleine will ich es nicht machen, wir brauchen dann noch jemanden dazu. Die dazu waren eher von den Worten her sehr stark, von den Taten weniger. Letztlich habe ich dann die Sabine Höll vom Spielberghaus,
ja,
mit der habe ich gesprochen und habe gesagt, du Sabine, wie schaut es aus, machen wir einen Kongress miteinander. Und sie hat gesagt, ja, ist eine coole Idee, das machen wir. Dann sind wir runtergefahren ins Tal vom Spielberghaus zum Tourismusverband, haben mit denen gesprochen, haben das Projekt einmal vorgestellt. Die haben gesagt, das ist eine coole Idee, das machen wir. Ja, und somit gab es einen Mountainbike-Kongress in Österreich.
Den ersten.
Den ersten im Jahre 2016 mit dem Thema Leidenschaft. Leidenschaft aus dem Grund, weil alle die Menschen, die ich bis dahin kannte aus diesem Bereich, waren mit Leidenschaft an der Entwicklung des Mountainbike-Sports dabei. Mhm. Das war der Walter Höll, der das Spielberghaus entwickelt hat, von extrem interessante Story. Vater von Walli Höll, eher bekannt noch. Dann waren der Didi Schneider da, der im Endeffekt viele, viele Trails baut in Deutschland, in Österreich und woanders. Dann hatten wir die Leute aus der Schweiz da, von Allegra, Darko Cassin, und noch circa 18 andere Persönlichkeiten aus dem Bereich Bike, Sportentwicklung, Tourismusentwicklung, Trails. Und die Idee war eigentlich die, dass wir sagen, wir machen einen Tag Trailbau, wo es einfach nur mal darum geht, was ist ein Trail, wie schaut der Trail aus, wie hat der Trail zu funktionieren, was kostet der Trail und was sind die Folgekosten eines Trails. Und die restlichen 2 Tage hatten wir gesagt, da machen wir dann einfach Kongress. Nebenbei sind wir natürlich noch Fahrradfahren gegangen. Wie üblich in Österreich war das Wetter schlecht angesagt, wurde dann am ersten Tag des Trailbautages Hackelberg noch mit Nebel,
ja,
und etwas Regen. Letztlich sehr spannend, dann Hackelberghütte mit Gulaschsuppe, alle im Stall gesessen, der ganze Kongress. Einfach ein lustiges, funny Unternehmen. Nächsten Tag, gleicher Trail, jedoch blauer Himmel und Sonnenschein, somit einfach die Unterschiede. Beim Trailbau haben wir uns mehr auf den Trail konzentriert, dann am Kongress, wie wir gefahren sind, haben wir uns eigentlich mehr um die epische Landschaft plus das Erlebnis, den Flow interessiert. Tja, der erste Mountainbike-Kongress war eigentlich, wenn man sich selbst lobt, ist das immer ein bisschen doof, aber war eigentlich relativ erfolgreich, somit wir noch zusammensitzen mit unseren Sponsoren, das war die Bergbahn in Saalbach und der Tourismusverband, gesagt haben, okay, das ist eine coole Geschichte, das machen wir nächstes Jahr auch wieder. Im Jahr darauf war das Motto Trend. Mit Trend ging es rein einmal darum, alles das aufzugreifen, was mit dem Thema E gekommen ist. Das kleine E mischt ja im Bike-Zirkus momentan relativ viel auf.
Man muss dazu sagen, natürlich mischt das E viel auf, aber die Mountainbike-Branche hat natürlich gerne mal schnelle, brachial durchgesetzte Trends. Wenn man sich verschiedene Laufradgrößen anschaut, was mittlerweile passiert ist, was Fatbikes anging. Also wir haben häufig Trends, die schnell kommen und manchmal auch schnell gehen. Letzten Endes aber gebe ich dir recht, dass natürlich das E glaube ich, der ausschlaggebendste oder mittlerweile kommerziell gesehen einer der wichtigsten ist.
Man könnte sagen, das ist die Demokratisierung des Mountainbikesports. Weil nicht nur, wenn wir hier auf La Palma sind, die, die nach La Palma kommen, um hier biken zu gehen, sind in der Regel sehr gute Fahrer.
Ja. Das heißt, meistens auch schon irgendwo affin, weil ein Fahrer, der nach La Palma kommt, zumindest, ich würde jetzt sagen, 85% der Kunden bei Atlantic Cycling, lassen sich mit dem Shuttle zu 100% bergauf fahren, um dann den puren Abfahrtsgenuss zu erleben.
Genau.
Und diese Leute sind, glaube ich, E-Bike-affin, weil sie natürlich, klar, das Mittel zum Zweck bergauf in Kauf nehmen, um eine Abfahrt zu erleben. Und das E-Bike macht es natürlich einfacher und kommt nahe an den Shuttle ran.
Richtig.
Beziehungsweise vergrößert, verlängert einfach das Mountainbike-Erlebnis an sich.
Ja, das E hat viele, es gibt viele Aspekte, da könnte man leider über das Thema E stundenlang diskutieren oder darüber reden, über die Vorteile, natürlich auch über die Nachteile, aber letztlich überwiegen die Vorteile und das, was ich vorhin sagte, die Demokratisierung des Sportes ist eigentlich ganz was Wesentliches. Und ein ganz zweiter wesentlicher Punkt ist das Thema Zeit. Das Wertvollste in unserer heutigen Zeit ist das Thema Zeit. Jeder von uns hat am wenigsten Zeit übrig, um seine Freizeit, seine Beziehungen, seine Geschäfte, was auch immer, zu pflegen. Und wenn es denn jetzt ermöglicht ist, innerhalb von 2 Stunden ein Erlebnis zu haben, das er vorher vielleicht in 4 oder 5 Stunden hatte, und das aber auch noch in einem ausgeglichenen Verhältnis, was jetzt das Thema Schweiß, Mühsal, Müdigkeit etc. anbelangt, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Aber aus meiner Sicht der wesentliche Vorteil ist das, dass jetzt Bevölkerungsschichten in Bewegung kommen, die sich vorher nicht mehr bewegt haben oder nicht mehr bewegen konnten. Aus welchen Gründen auch immer.
Du sprichst jetzt schon auf die Älteren
an. Ja, nicht nur auf die Älteren, auch im Endeffekt, man kann sagen, diejenigen, die irgendwelche Verletzungen haben, die Probleme mit den Knien haben, die vielleicht eine gewisse Fettleibigkeit haben oder auch diejenigen, die zu faul waren, den Berg raufzufahren, aber sehr wohl die Natur genießen wollten, indem sie dann bergab fahren bzw. eine Reise oder eine Wanderung machen mit dem Bike. Und das ist der Punkt, der, wenn man es jetzt auf den Kongress wiederum bezieht oder auf die Marktgröße, wir haben in Europa einen Marktanteil von ca. 3,6-3,8% Mountainbike-Touristen. Der Tourist an sich ist nicht nur derjenige, der wie wir nach La Palma fahren, sondern der Tourist ist auch derjenige, der im urbanen Bereich lebt, wie in Wien, und der rausfährt in den Wienerwald, um dort biken zu gehen. Das ist für mich auch ein Tourist. Das ist 3,6% in Europa. Das ist nicht wirklich viel. Wenn wir jetzt aber uns die Zahlen anschauen, auch nach Eurac, dann haben wir in Europa ca. 23% Roadbiker, also Straßenradlfahrer.
Darf ich ganz doof fragen, was Eurac ist?
Eurac ist eine Institution, welche verschiedene Studien macht, die in Bozen sitzt, und die unter anderem eine große Radstudie gemacht haben vor 3-4 Jahren, glaube ich, in der Größe, ich weiß es jetzt genau. Und damals haben sie eben festgestellt, 23% Roadbiker in der EU, 26% Mountainbiker und der Rest Trekkingbiker. Mit dem vorhin erwähnten kleinen E wächst der Bereich Trekking und Mountainbike zusammen. So, das heißt, derjenige, der früher den Donauradwanderweg gefahren ist,
geht jetzt vielleicht
mit Trekkingbike, der ist eigentlich nur ganz gerade vom Passau bis nach Wien gefahren und ist weder rechts, links noch irgendwo raufgefahren, sondern einfach schnurstracks dahin. Jetzt mit dem E und dem stärkeren Motor, das haben wir auch hier letztes Jahr oder vor 2 Jahren hier beim Philipp auf La Palma gesehen, wie das erste Mal die Mountrecker E-Bikes gehabt hat, wo eben Kunden reingekommen sind und mal überrascht waren, warum diese Räder in der Stunde so viel mehr kosten als wie die vom Mitbewerb im Ort.
Ja.
Aber es dann versucht haben und dann festgestellt hatten, dass das ja viel mehr Spaß macht, weil die Dinger mehr Kraft haben, weil die vollgefedert sind, weil das einfach viel angenehmer zum Fahren ist. Und da rede ich jetzt nicht von solchen Freaks wie wir sind, die sich irgendwelche Trails runterschmeißen, sondern eigentlich von Otto Normalverbraucher, der sagt, ich fahre jetzt mit dem Radl von da nach El Paso und fahre dann wieder retour. Und nachdem die Straßen ja dann nicht so gut gepflegt sind, wie sie bei uns vor 40 Jahren gepflegt waren, Mittlerweile haben wir die gleiche Straßenqualität hier auch. Und das Thema zum Donauradrennen, nämlich nur mal zu sagen, und das sieht man auch in Studien bereits in der Schweiz, diese Weitwanderwege, ich bezeichne sie immer als Wanderwege und nicht als Mountainbike-Strecken, führt jetzt dazu, dass die Menschen links und rechts von den Points of Interest abbiegen. Was wiederum wirtschaftliche Vorteile hat, aber was ganz wesentlich ist, hat Genussvorteile. Weil wenn ich jetzt als Mensch, sage ich vor, eine Strecke von A nach B, bei der Streckenplanung Mountainbike-Strecke zu planen, ist eigentlich der kürzeste Weg von A nach B. Mit den geringsten Höhenmetern.
Ja.
Ja? Eine Strecke für E-Mountainbike zu planen, ist der schönste Weg von A nach B.
Definitiv.
Ja? Du nimmst
Höhenmeter in
Kauf. Du nimmst jeden Point of Interest mit, ob das ein schöner Aussichtspunkt ist, ob das ein Heiriger ist, ob das eine Ruine ist, etc., etc., etc. Du nimmst einfach all diese schönen Punkte mit, und ist egal, ob da noch 140 Höhenmeter rauf sind und dann vielleicht nur kurzer Trail runter mit 20 Meter, ist völlig wurscht. Und das ist das, was Spaß macht. Und unter anderem.
Birgt natürlich auch mehr Risiken, wenn der Mountainbike-Sport zuwächst, weil natürlich Leute, die zum ersten Mal auf dem E-Mountainbike sitzen und dann sagen, okay, ich bin jetzt einen Trail gefahren, das war vielleicht glücklicherweise der erste Trail, den sie gefahren sind, der Mountainbike-Flow-Trail. Beispiel hier auf La Palma gibt es einen ausgeschriebenen Wanderweg, der unter den Kennern liebevoll als Häuserkampf betitelt wird, aber das ist in den Karten ist das ein ausgeschriebener Radwanderweg. Und da ist natürlich auch eine Gefahr, die entsteht, dass Leute im Gelände landen, wo sie eigentlich überfordert sind oder nicht hingehören, wenn man es ganz böse ausdrücken mag.
Jein. Also ich sehe das eigentlich immer sehr positiv, grundsätzlich. Das Thema Häuserkampf ist natürlich extrem, weil der Häuserkampf, das ist was, wo ich selber nicht runterfahre, weil ich sage, solange ich nicht vorher die Einfahrt vom Häuserkampf perfekt fahre, brauche ich den Häuserkampf gar nicht reinfahren, weil das ist einfach bescheuert. Ja? So, aber das, was du angesprochen hast,
ist das, die verkehrte Ausschilderung eigentlich,
oder? Ja, nicht? Das ist in dem Fall die verkehrte Ausschilderung, aber die Klientel, die jetzt mit dem E-Bike auf Berge rauffährt, man muss vielleicht anders aufziehen. Der Punkt ist, jeder von uns glaubt, dass er Fahrrad fahren kann.
Mhm.
Was an sich stimmt, aber...
Ich weiß es.
Aber ganz die wenigsten können...
Freie Schnauze.
Die wenigsten können Bergradl fahren. Und das ist der Unterschied. Ja? Also es kann jeder Fahrrad fahren, aber es kann kaum einer Bergfahrrad fahren.
Ja.
So, und das ist der wesentliche Unterschied. Und der Knackpunkt ist, und was jetzt aber nicht stimmt, die Unfallzahlen haben sich prozentuell laut Kuratorium für Verkehrssicherheit nicht verändert. Das heißt, wir haben den gleichen Prozentfaktor an den Unfallzahlen mit diesen neuen E-Mountainbikern als wie vorhin mit den Mountainbikern. Was sich jedoch erhöht hat, ist die Menge an sich, weil mehr Menge quasi mit dem Bike unterwegs ist.
Verstehe.
Ich nenne es immer die SUV-Fahrer.
Die SUV-Fahrer.
So. Faktum ist aber, und an dem arbeiten wir jetzt gerade mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit, um das auch in Zahlen fassen zu können, um Fakten zu liefern, der Gesundheitseffekt, das heißt, dass die Bevölkerung in Bewegung kommt, ist so viel mehr wert, als wir der Unfallaspekt.
Mhm.
Und wir versuchen das jetzt gerade in Zahlen zu finden, das ist irgendwie so ein Verhältnis 1 zu 5, 1 zu 7. Das ist einmal der eine Punkt, das heißt, es kommen mehr Menschen in Bewegung, dadurch gibt es weniger Verfettung.
Ist ja allgemein, das Thema ist ja bekannt, deswegen gibt es mittlerweile auch ein Jobrad.
Genau. Und der zweite Punkt ist das, dass der Bereich der Unfallhäufigkeit oder des Unfalls an sich, also das nicht runterfahren können, das ist ein Bereich, der ein Geschäftsmodell ist.
Mhm.
Weil das kann ich verringern. Am Customer Touchpoint, das heißt dort, wo das E-Bike verkauft wird, beziehungsweise beim Arzt, das ist da, wo der Unfallfahrer dann hinkommt, beim Krankenhaus, das sind die zwei Customer Touchpoints, wo eben der Kunde direkt mit dem Thema Fahrtechnik in Verbindung gebracht werden könnte.
Mhm, ja. Richtig, ja.
Wer es jetzt schon super macht, sind wir wieder auf La Palma, Stefan Herrmann, ist vorgestern hier angekommen, hat mir erzählt, dass er jetzt, er arbeitet mit Canyon zusammen, Canyon quasi, ich glaube, ich brauche einen Whisky.
Soll ich den nachschenken?
Ja,
apropos hier, Gardu, 12 Jahre Single Malt.
Also
schmeckt dir ziemlich gut, sagst du.
Ja, ist trinkbar. Stefan zum Beispiel hat in jedem neuen Package von einem Canyon-Fahrrad ist ein Stefan Hermann Fatin-Katalog beigepackt.
Ja.
Das ist mal ein guter Anfang. Es gab auch in der Schweiz ein Projekt vor 2 Jahren.
Prost.
Prost. Wo jeder Neukäufer eines E-Bikes einen Gutschein bekam für, ich glaube, 2 Stunden Fahrtechnik. Im urbanen Raum bei nahezu 100% angenommen. Im alpinen Bereich, like Podresina, so gut wie nicht angenommen. Was ja okay ist, weil derjenige, der im Gebirge aufwächst, hat einen ganz anderen Bezug zum Thema Gebirge. Ob das jetzt Wandern ist, ob das Fahren ist, was auch immer. Es wird derjenige, der im urbanen Bereich aufwächst. Was aber Sache ist, die meisten Mountainbiker leben nicht im Gebirge, sondern leben im urbanen Bereich.
Richtig.
So, die große Masse lebt einfach im urbanen Bereich.
Der klassische Münchner.
Richtig. Münchner, Berliner, Jasperix, was auch immer. So, jetzt sind wir schon ein bisschen durcheinander da mit der ganzen Geschichte. Vorher waren wir noch bei der ORAC-Studie.
Wir gehen auch nochmal zurück. Ich habe das nicht vergessen. Auch vor allen Dingen der 2. Mountainbike-Kongress mit dem Thema Trend.
Ja.
Ich fand das Thema sehr interessant. Auch gerade, was du sagtest, Touchpoint, Fahrtechnik bei einem E-Mountainbike-Konsumenten. Was mir dazu einfällt, ist ein alter bekannter Freund, Matthias Faber, kommt aus Hamburg und der hat sich tatsächlich als neues Geschäftsmodell E-Mountainbike-Fahrtechnik-Kurse überlebt. Aber nicht im Gelände und in die Extreme, wie wir es vielleicht kennen, mit Uphill-Flow oder irgendwie Trails rückwärts fahren, sondern tatsächlich ganz normal Radfahren. Das E-Bike fährt schneller. Im Zweifelsfall haben Leute vorher, wenn sie gemütlich gefahren sind, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km gehabt. Mit einem E-Bike ist die gleich mal 10 km höher, weil ab 25 hört der Motor auf. Bedeutet, eine Notbremsung bekommt auf einmal einen ganz anderen Aspekt. Der Straßenverkehr wird schneller erlebt und da hat er sich auf ein paar Kniffe eingeschossen, die er da fahrtechnisch schon mitteln möchte, was ich sehr interessant finde. Allgemein sind wir beim Punkt, Fahrtechnik ist one Touchpoint, den man geben kann, um die Sicherheit auf dem Mountainbike zu verbessern.
Wir haben letztes Jahr das Thema Führerschein diskutiert.
Oh ja.
Bei unserem Kongress. Ja, letztes Jahr das Thema Führerschein diskutiert mit Klaus Fleischer, von Geschäftsführer von Bosch E-Bike Systems, mit Stefan Schlie, Mr. Uphill Flow, mit, wer war da nur dabei, Armin Kaltenegger von Kuratorium für Verkehrssicherheit und noch ein paar anderen Experten. Letztlich einhellige Meinung der Experten bzw. auch des Publikums, kein Führerschein.
Wäre jetzt tatsächlich mein Bauchgefühl gewesen, weil ein Führerschein, also ich stelle es mir so vor, ich würde gerne, fürchterlich gerne, würde ich zum Beispiel einen Motorroller haben bei mir daheim, aber ist beschränkt, dadurch darf 50 Kubik fahren, weil der Führerschein sagt, ich darf nicht mehr, brauche ich einen Motorradführerschein für alles, was ein bisschen mehr hat. Ich würde aber gerne eine Vespa fahren, darf ich nicht, also kaufe ich mir keine. Dadurch Kommerz eingeschränkt, auch wieder die wirtschaftliche Kraft der Mountainbike-Industrie eingeschränkt.
Und es wäre vielleicht ein ganz tolles Beispiel vom Uli Stanzi hat mir das erzählt, Herausgeber damals vom Bike-Magazin. Sie hatten vor vielen Jahren, die Helmkampagne. Da ging es darum, dass die Politik bzw. die Lobby der Versicherungen wollten unbedingt eine Helmpflicht einführen.
Ja.
Und da haben alle gesagt, wenn wir jetzt eine Helmpflicht einführen, dann wird das der Tod des Mountainbikers sein. Ja? Und sie haben dann eine Helmkampagne gemacht, flächendeckend über alle Medien, mit super Sujets, mit super Information. Und wenn man heute schaut, du wirst kaum einen Mountainbiker sehen, der keinen Helm aufhat. Du wirst kaum einen Fahrradfahrer sehen, der keinen Helm aufhat.
Ist part of the game, ja.
Sondern das ist einfach so im Verständnis jedes Menschen drinnen, dass es ganz normal ist, dass er einen Helm aufsetzt. Und ähnlich sollte es auch mit der Fahrtechnik werden. Und es liegt an uns oder auch an euch, an Hörern, das Thema Fahrtechnik zu sensibilisieren. Also ich bin im Rahmen meiner weiteren Tätigkeiten, was die Entwicklung von Bike-Destinationen anbelangt, gehe ich mit völlig unbedarften Menschen, Stakeholdern heißt es auf Neudeutsch, mit Bürgermeistern, mit Jägern, mit Forstwirten etc., die eigentlich nie am Fahrrad sitzen, gehe ich Fahrrad fahren, E-Bike fahren. So, wir machen am Anfang rudimentäre Fahrtechnik. Das heißt, mal raufsetzen, Bremsen erklären, was ist die Bremse und
Ich will es nicht zu weit ausschweifen, damit wir da nicht zu weit ins Thema reinrutschen, eigentlich vom Mountainbike-Kongress weg. Wenn ich das kurz zusammenfassen glaube, was du sagen möchtest, letzten Endes stellt sich auch keiner auf die Ski, ohne einen Skikurs gemacht zu haben.
Richtig,
ein Skikurs ist es A und O und jeder fängt mit einem Skikurs an, bevor er sich irgendwelche Pisten runterwirft. Und gleiches sollte eigentlich beim Mountainbike der Fall sein, macht aber keiner, weil jeder kauft sich ein Rad. Ich kann Rad fahren, also kann ich auch Mountainbiken. Beim Ski sagt man, ich kann keinen Ski fahren, also mache ich einen Skikurs. Mountainbiken und Radfahren sind zweierlei, sollte da sensibilisiert werden. Fahrtechnik, großes Thema.
Ja, es sollte ja vor allem auch kommuniziert werden, weil der Faktum ist, dass meine Erfahrung letztlich, wenn ich mit 10 Leuten spreche, die sich ein E-Bike kaufen oder ein Mountainbike kaufen, die jetzt nicht zu dieser elitären, unter Anführungszeichen, Gruppe gehören wie wir, sondern die ganz normale Leute sind, die kaufen sich ein Mountainbike, sagen, das ist ein cooler Sport, das will ich auch machen, oder kaufen sich ein E-Bike. Wenn du mit diesen Leuten redest, 10 von denen wissen gar nicht, dass es Fahrtechnik gibt, geschweige denn, bei wem sie Fahrtechnik buchen könnten.
Glaube ich dir sofort.
Und das ist der Punkt.
Jetzt war zweiter Mountainbike-Kongress euer Thema Trend, unter anderem E.
Ja.
Wir steigen bei dem Thema wieder ein. Der erste ist extrem gut angekommen. Die Bergbahn in Saarbrücken haben gesagt, wir wollen das nochmal machen. Du und die Biene habt euch zusammengesetzt, habt einen zweiten Kongress auf die Beine gestellt. Trend E. Was war das Resümee?
Was war das Resümee?
Also ein Kongress ist ja letztendlich, du bringst ja wichtige Leute zusammen zu einem Fleck, diskutierst ein wichtiges Thema und ein Trend ist ja schon gerade für Tourismusregionen extrem wichtig, dass man da eben nicht den Zug verpasst.
Also wir haben grundsätzlich das Result, also die Nachfrage, warum die Menschen auf den Kongress gehen, was bringt das, sollte man das weitermachen, etc., etc. Natürlich fragen wir das ab. Und das Interessante ist, alle fragen schon, wann der nächste stattfindet, aus zwei Gründen. Das eine ist, also zwei Hauptgründe, es gibt da mehrere andere, aber nach Pareto-Prinzip sind es eigentlich zwei. Das eine ist das Thema Netzwerken, dass sich die Branche einfach einmal im Jahr treffen kann. Das heißt, es kommen da relativ viele Trailbauer hin, es kommen die Touristiker hin, es kommen die Bergbahnen hin, es kommen die Händler, also manche Händler, relativ wenig, aber es kommen die Fahrtechnikschulen. Es kommt einmal jeder eigentlich, der mit dem Thema Mountainbiken etwas anfangen kann. Das ist eine B2B-Geschichte, also auch wirtschaftlich. Und die freuen sich jedes Jahr, wenn sie sich treffen können. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist dieser Wissensaustausch. Ja. Zu einmal zu checken, wo stehe ich eigentlich? Ja, wo stehen die anderen? Wo stehe ich? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Was gibt es für Ideen? Was können wir noch machen? Und wie können wir den Schritt nach vorne gehen, um aus diesem genannten 3,6% Marktanteil irgendwann einmal auf einen anderen Marktanteil zu kommen? Nur um ein Beispiel zu nennen, Salzburger Land hat rund 10% Marktanteil am Mountainbike-Tourismus. Saalbach an sich hat beinahe 20%. Mhm. Ja, das war mein Grund. Früher gesagt, Mountainbike-Kongress, was ist das Ziel des Kongresses? Die nachhaltige Entwicklung des Mountainbike-Tourismus in Österreich. Eigentlich ein scheiß Ziel, weil das kann man nicht angreifen. Mhm. Ja, ist man dann irgendwann einmal gekommen, so nach anderthalb, zwei Jahren, haben wir gesagt, das funktioniert eigentlich nicht, weil das ist ja nicht ein Ziel, das man nicht greifen kann. Somit habe ich das Projekt 20 entwickelt, wo ich gesagt habe, ich möchte im alpinen und voralpinen Raum, bin dann aufgeklärt worden, Mittelgebirge, ist auch noch wichtig, also alles das, was ein bisschen Berg ist und was viel Berg ist, also hügelig auch, in Europa will ich 20% haben, Marktanteil. Denn wenn wir diese 20% Marktanteil erreichen, dann haben wir viele, viele Vorteile. Das heißt, wir haben eine Lobby, wir scheinen im BIP, das ist ein Bruttoinlandsprodukt, auf. Das heißt, wir haben eine ganz andere, wie soll ich sagen, eine ganz andere Schwungmasse, als wie wir es heute haben.
Ja.
Wir nehmen uns heute dermaßen wichtig, ja, und sind dann völlig überrascht, dass wir manche Dinge einfach nicht bekommen. Ja, und dass das Forstgesetz so ist, wie es ist, zum Beispiel in Österreich, in Slowenien ist das Gleiche, vor der Rettung keiner. Viele, viele Dinge, letztlich ist es überall das Gleiche.
Bist du der Meinung, dass der Mountainbike-Sport oder der Mountainbiker an sich an die ganze Geschichte oft zu arrogant rangegangen ist?
Ja.
Zu selbstbewusst?
Unbedingt.
Ich sehe das bei mir auch tatsächlich.
Der Punkt ist, der Uli Stanzi hat das Wort elitär gesagt. Das hat mir ganz gut gefallen, das übernehme ich gerne von ihm. Wir sind eine elitäre Gruppe. Und er hat es verglichen mit den Surfern, weil ich komme aus vom Surfen. Mhm. Ja. Wir haben damals angefangen in den 70er Jahren zum Surfen. Und dann ist das Surfmagazin entstanden. Und das Magazin an sich hat sich immer heftiger entwickelt und es waren dann nur nicht die 360s und was ich was alles. Und ähnlich ist es mit dem Biken. Wenn du halt ein Bike-Magazin aufschlagst, ist es das Gleiche. Das heißt, nur ein krasserer Jump, nur eine krassere Line, nur ein krasseres Gebiet, etc. etc. Das ist aber das, was die Masse nicht kann.
Das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt, bei dem ich gerne wieder zurückkommen möchte auf den Mountainbike-Kongress bzw. Destinationsentwicklung, weil du ja, glaube ich, auch ganz klar die Meinung vertrittst, zu krasse Strecken sind nicht das, was letzten Endes den Bike-Tourismus ankurbelt.
Richtig.
Es braucht mehr leichte Strecken.
Das ist relativ einfach zu sagen, das kriegen wir aus dem Skibereich. Diejenigen Orte, die am meisten blaue Pisten haben, haben am meisten Übernachtungen. Sölden hat jede Menge blaue Pisten oder jede Menge Übernachtungen. Saalbach hat viele blaue Pisten, hat viele Übernachtungen. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wir wollen aber auch fahren, aber schwarze Pisten haben wir jede Menge.
Ja.
Wir haben in Südtirol, in Österreich, in der Schweiz, in Bayern, wo auch immer, haben wir so viele schwarze Pisten, da können wir überall fahren. Aber es gibt kaum rote Pisten und es gibt so gut wie keine blauen Pisten. Das heißt, wo jeder mehr oder weniger die Natur genießen kann und sicher sich bewegen kann und fahren kann. Und das ist ein Handicap, mit dem müssen wir arbeiten. Das heißt, das, was wir jetzt machen, zum Beispiel Regionsentwicklung Fuschelsee, da ist die Idee, dass man sagt, wir machen jetzt gleich ein EMTB-Projekt und kein MTB-Projekt. Haben als Ziel ausgegeben, wir wollen 20% Marktanteil haben am Sommertourismus, von den Übernachtungen, damit es auch wirtschaftlich ist.
Und ist auch eine Zielgröße, die dann, ja wie gesagt, wo du sagst Schwungmasse, die zieht
richtig,
dann auch.
Genau. Und was wesentlich ist, wir versuchen die Mehrheitsbevölkerung in das Thema einzubinden, das ist auch das, was ich vorher gesagt habe. Das heißt, wir gehen vorher mit den Stakeholdern E-Biken, damit die einmal sehen, was hast denn das eigentlich, wo was wir reden.
Ja.
Ja, gehen vorher mit denen Fahrrad fahren und reden dann. Ja, weil wenn ich mit denen rede, versteht das der nicht. So. Und das ist eigentlich ein extrem, eigentlich Hausverstand. Im Nachhinein, ja, eigentlich alles ganz logisch und einfach. Aber wenn du das einmal erlebt hast, mehrmals, dann ist es so lässig und so cool, wenn dann der Bürgermeister hergeht und für sich und seine Frau gleich einmal E-Bike kauft, ja, und sagt, das ist klasse.
Das ist cool.
Ja, und das sind einfach Erfolgserlebnisse. Und ich habe vor kurzem, bevor ich in La Palma gefahren bin, haben wir nur ein Startup-Meeting gehabt in einer Region. Und da waren, ich glaube, 5 Bürgermeister, 7 Tourismusverantwortliche, nur ein paar Stakeholders und natürlich die örtliche Bike-Community, junge Menschen dabei. Und einer von der jungen Bike-Community hat gesagt, naja, aber wir müssen schon schauen, dass wir auch schwarze Pisten kriegen. Warum ich das nicht mache, warum ich das quasi nicht befürworte in dem Sinne oder propagiere. Mhm. Dann habe ich gesagt, nein, grundsätzlich freue ich mich, wenn wir schwarze Pisten kriegen, aber das ist Strategie. Das Thema Mountainbike-Sport ist in der breiten Bevölkerung eigentlich negativ angesehen.
Mhm.
Das sind diejenigen, die mit Fullface durch den Wald brettern.
Das bin ich deiner Meinung,
ja. Und das Problem ist das, es gibt die sogenannte Deppenquote, die gibt es aber in jeder Berufssparte oder in jeder Sportart oder wo auch immer. Die gibt es bei den Wanderern, bei den Jägern, bei den Bikern. Aber unser Ansehen in der Mehrheitsbevölkerung ist eigentlich schlecht.
Ja.
So.
Und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, erinnere mich bitte dran.
Und um das zu ändern, bedarf es nicht nur uns, die wir einen Kongress machen, sondern ich sage das auch immer am Schluss am Kongress, jeder, der da jetzt hier sitzt oder jeder, der jetzt hier zuhört und ein Biker ist, ist Botschafter dieses Sportes. Ja? Und als Botschafter dieses Sportes ist es ein Unterschied, ob er in einem Bikepark fährt oder ob er, so wie wir hier auf La Palma, auf Wanderwegen fährt.
Ja.
Ja? Und nicht nur der eigenen Sicherheit wegen, sondern vor allem auch dessen, wenn man sich vorstellt, wir sind da jetzt, letzte Woche waren wir 3 Gruppen mit jeweils 8 Leuten, fahren auf diesen Wanderwegen. Das sind jetzt 3x8, das 24 Leute, das ist nichts.
Ja. Ja.
Aber die Wege sind ja nicht gebaut fürs Mountainbiken. Somit hast du, wenn du schlecht fährst oder nicht technisch fährst oder wie in einem Bikepark fährst, kriegst du Bremswellen, kriegst du Erosionsschäden, kriegst du alles das, was keiner brauchen kann. Ja. Den Rest macht dann das Wasser.
Genau.
Wenn du jedoch das Ganze, wie soll ich das sagen, mit Hirn fährst, ja, oder mit Wissen fährst, dann wird das nicht passieren. Dann wird das Ganze eigentlich gut funktionieren und das ist der Knackpunkt. Wenn ich jetzt anfange mit blauen Pisten, dann können eben diese Stakeholders da auch mitfahren, nicht nur die Touristen. Ja. Und wenn ich das Konzept so aufstelle, dass die alle miteinander auch Geld verdienen, indem der Jäger von mir aus seine drei Hirschenbässe im Wirtshaus absetzt und der Hotelier dort zum Beispiel auch ein Bike-Hotel macht, ja, und der ihm sagt, du, wir haben jetzt schon viel Bike-Gäste und wenn ich dir die Hirsch nur kaufe, die essen die Biker. Das sind alles so Kleinigkeiten, jetzt sind wir wieder beim Hausverstand, was menschlich ist. Und das funktioniert ganz gut. Und so muss man es eigentlich aufziehen. Und wenn dann im Nachhinein dieses Objekt oder dieses Projekt funktioniert und alle mal sehen, boah, das ist jetzt aber eine coole Geschichte, dann ist es relativ leicht, dass man nur 2, 3, 4, 5 schwarze Pisten kriegt.
Und auch Events dazu machen. Ja. Genau. Zum Thema Mountainbiker, tendenziell die mit den Fullface-Visier-Helmen sind die bösen Jungs. Ist es schon so, dass ich bin jetzt 27, mein ganzes Leben hat sich um Mountainbiken gedreht. Ich habe mit 16 angefangen, Mountainbike zu fahren. Bin nach dem Abi mich entschieden, ich werde jetzt Profi, weil anders ging es nicht damals finanziell. Und ich hatte folgendes Problem. Ich wurde, naja, vielleicht auch dem geschuldet, dass ich in Hannover gewohnt habe, aber ich wurde als Mountainbike-Profi nie ernst genommen. Nie. Und alles, was ich gemacht habe, hier fährt gerade ein Motorrad lang. Ich hoffe, man hört es nicht. Alles, was ich gemacht habe, wurde immer als krass deklariert. Mhm. Und wenn man sich aber mit mir ein bisschen unterhalten hat, hat man eigentlich schon gemerkt, dass ich jetzt keiner bin, der irgendwie unten in der Hüftschlange sich den nächsten Joint baut und dann wieder die nächste krasse Abfahrt macht und eigentlich überhaupt keinen blassen Schimmer hat von dem, was er tut. Und das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem. Der Sport hat sich gewandelt, weil dem Grunde dafür liegt im Downhill-Sport klar ersichtlich, dass mittlerweile Downhill-Fahrer auch in Deutschland wirklich hart trainieren, nicht mehr nur Halligalli machen, sondern das Thema ernst nehmen und im Weltcup angreifen möchten. Das ist so eine Grundtendenz, dass der Sport professioneller geworden ist. Und unter anderem, dass es einfach weniger von den Leuten gibt, die wirklich nur Rowdy-Tum-mäßig fahren, weil der Sport an sich gewachsen ist und dementsprechend einfach das Bewusstsein für den Sport ein anderes geworden ist. Finde ich sehr interessant, weil natürlich, wenn du sagst, du machst eine neue Destination auf, oder eine neue Bike-Region, die anfänglich nur für blaue Pisten und rote Pisten ist und die Familien kommen, dann wird diese Region irgendwie uninteressant für einen Profisportler.
Richtig.
Und die müssen ja auch irgendwo trainieren, die müssen ja auch irgendwo ihre Daseinsberechtigung haben. Die Welt ist groß genug, die werden auf jeden Fall einen Platz finden.
Richtig.
Und dann kann man später eingreifen und sagen, okay, jetzt hat es funktioniert und alle sind mit on board, der Bürgermeister, der Tourismusverband, der Jäger, alle sagen, geil, das ist super, wir wollen mehr Mountainbiker haben und dann kommst du vielleicht auf die Idee, eine schwarze Piste zu bauen oder einen Weltcup auszurichten. Wie siehst du das mit Leogang?
Leogang hat ja auch viel gelernt. Ich kann mich erinnern, ich hab mit einem Vorstand vom Tourismusverband gesprochen, wie sie eigentlich damals entschieden haben, zum Thema Mountainbikesport zu gehen, warum das passiert ist. Und mit dem ich gesprochen habe, der ist auch Jäger und Hotelier. Und er sagt, das Ergebnis damals, das Entscheidungsergebnis war relativ knapp dafür und dann haben sie es umgesetzt. Und wie immer, wenn man von jetzt in die Vergangenheit schaut, ist alles ganz easy. Faktum ist, damals war es relativ schwierig. Ja. Und es war der Christian Oberlader, das ist der Verantwortliche für den Bikepark in Leogang, der war bei meinem ersten Kongress, hat dort einen Vortrag gehalten. Und mit dem haben wir mal unterhalten über die ganze Thematik, also quasi off the records. Und letztlich hat Leogang, glaube ich, jetzt vor 3 Jahren den ersten Flowtrail gebaut. Ja? Warum? Weil die Strecke in Leogang einfach sehr sportlich ist. Ja, das ist eine Strecke, die nicht jeder fahren kann.
Und Leogang hat einfach von Grund aus auch ein ziemlich steiles Gefälle.
Genau. Ja, aber das ist egal. Das haben viele andere auch und kommen trotzdem ein Flowtrail.
Ja, ja, weil ein Flowtrail muss halt travisieren, den muss halt bauen, den muss halt anlegen.
Und, aber der Punkt ist, Leogang hat sich am Anfang einfach sehr spitz auf die Zielgruppe des Downhill-Sports geworfen, was ja okay ist.
Und Slopestyle, oder?
Ja, das kannst du besser beurteilen wie ich.
Ja, zumindest als ich bei den Festivals so Out of Bounds, 26 Tricks. Mhm. Da war immer schon viel Traffic.
Aber sie haben sehr wohl gemerkt, dass sie mit der Thematik alleine nicht auf lange Zeit überleben können. Und haben einfach dazu gebaut und bauen immer wieder dazu. Und das ist eigentlich der Punkt. Ja? Das heißt, ich muss mir eigentlich immer wieder überlegen, wo ich mich verbessern kann. Ja? Aber das ist ja nicht unbedingt was Neues.
Nee.
Ja? Das ist ja nicht unbedingt eine Neuigkeit. Aber
du, wir sitzen hier und halten gerade einen Podcast. Ich glaube, als du mich vor mittlerweile fast 10 Jahren kennengelernt hast, hättest du es wahrscheinlich nicht gedacht.
Nee, überhaupt nicht, weil ich mir nur dachte, das ist für ein arroganter kleiner Batz. Ja. Und da bist du mit dem Stefan Mangelsdorf da rumgetandelt und irgendwie habe ich die dann einmal besser kennengelernt, haben wir ein voll cooler Typ, dieser Jasper. Hat zwar eine komische Sprache, aber letztendlich.
Also Norddeutsch und dann auch die komische Stimme dazu, das steckt man schon gerne mal in eine andere Schublade. Kann ich nachvollziehen.
Da steckst du ja einfach viel drinnen, aber letztlich einfach ein voll netter Kerl und immer sehr profunde in seinen Aussagen. Ja, das gefällt mir. Aber zu dem Thema Vollvisier, also Fullface.
Also habe ich mittlerweile abgelegt, ja. Kann ich sagen. Nee. Also ich gehöre nicht mehr zu den Assis. Ich trinke jetzt Whisky und Verhalbschorle.
Es gab eine super Anzeige, ich weiß es nicht mehr, wenn es gewesen ist. Die haben eine Anzeige gemacht, wo sie den Menschen in der Mitte geschnitten haben. Die eine Hälfte war mit Fullface und die andere Hälfte war mit einem normalen Mountainbike-Helm. Und du siehst einfach, wie das psychologisch wirkt.
Ja.
Ja? Und jetzt muss ich mir mal vorstellen, wenn du kein Mountainbiker bist und es kommen da 4 Hanseln oder Gredeln entgegen, die haben alle Fullface auf. Und ich habe das in Saalbach erlebt, mit den Einheimischen gefahren und die Mädels haben Fullface aufgehabt und dann hat uns irgendeiner aufgehalten, weil wir natürlich wo unterwegs waren, wo es nicht so ganz ideal war. Und dann hat sie den Helm runtergenommen und gesagt, ah, du bist das, ja, was kriegst du? Ja, geht schon weiter, danke.
Ach, ehrlich, ne? Ja,
okay. Aber du bist einfach bedrohlich.
Ja, definitiv.
Du bist bedrohlich und das ist das sollte man sich einfach auch bewusst sein.
Ist ein interessantes Thema, sehr, kann man sich auch jetzt viel ausschweifen. Mhm. Nehme ich jetzt tatsächlich mal ganz kurz in Kauf, weil ich das gerne mal loswerden möchte und dieser Podcast bietet mir eine tolle Bühne dafür.
Ja.
Was hältst du von Abfahrtsski, wenn ich mal ganz doof fragen darf, weil im Downhill-Sport werden kaum, also im Weltcup zumindest, werden kaum Protektoren getragen. Ich kann es erzählen, es gibt einen Vollvisierhelm, es gibt Knieprotektoren, es gibt Handschuhe. Die meisten Fahrer fahren nicht mal mit einem Rückenprotektor. Ich möchte nicht sagen die meisten, aber zumindest die Topfahrer. Jetzt ist es so, dass im Abfahrtsski ein Skifahrer auf einer vereisten Piste 120 km/h fährt, Streif, und die fahren ohne Vollvisierhelm.
Die fahren auch besser wie die Mountainbiker.
Gut,
zumindest die Österreicher.
Schöne Antwort. Ja. Harry 1, Jasper 0. Punktekonto dir zugeschrieben. Und jetzt eine rationale Antwort.
Nee, also ich muss dazu sagen, ich habe mit dem Skifahren vor Jahren aufgehört, jetzt habe ich da ein bisschen den Flow verloren. Aber Fakt, also soweit ich das weiß, noch aus der Vergangenheit und auch, ich habe ein paar Freunde, die beim ÖSV Trainer sind, die haben technisch relativ stark aufgerüstet.
Aber
mit allen möglichen Sicherheitstools. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist das, du stürzt dort in einem Raum.
Du hast das heißt, Platz, es gibt keine Bäume,
genau,
keine
richtig.
Steine.
Du stürzt in einem Raum und du hast die Fangzäune. Das heißt, sind die Gefahren gegeben, das sieht man ja auch aus den Unfällen, die passieren. Aber meistens die schrecklichen Unfälle, die passieren, enden letztlich wieder irgendwo an einem Pfosten, den man übersehen hat, beziehungsweise an irgendeiner anderen Geschichte. Das ist jetzt mir so bewusst.
Ich wende das Beispiel immer gerne an, weil...
Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, und wenn ich mir halt anschaue, Downhill-Sport, wenn man so Strecken anschaut wie in Lourdes, wo ich sage, ich bin da selber noch nie gewesen, aber wenn ich mir die Strecken anschaue, wie die da, also bis ihr, du, da runterfahrt, denke ich mir, alter Schwede.
Ich war schon da.
Ja, ich weiß, ja.
Ich kann dir sagen, ja. Lourdes möchte ich nicht im Regen fahren. Ich war froh, dass ich noch einer der wenigen war, die im Trocknen runtergekommen sind damals.
Und das ist einfach brutal, ja.
Was ich noch sagen wollte, warum ich das Thema jetzt aufgebracht habe, ist, weil ich gerne den Downhill-Sport mit Abfahrtsski vergleiche. Wenn Leute mich fragen, was ich professionell gemacht habe und ich sage, ich bin Downhill-Profi.
Ich finde Downhill viel gefährlicher als wie Abfahrtsski fahren.
Okay.
Aber vielleicht ist er, weil Skifahren besser kann wie Mountainbiken.
Lass mich kurz weiterreden, warum ich das gesagt habe. Ich habe das verglichen mit dem Abfahrtssport, weil es keiner ernst genommen hat oder keiner verstanden hat, warum das anstrengend ist. Mhm. Und dann sage ich, Abfahrtsski ist wahrscheinlich eine kürzere Distanz sogar noch. Mhm. Also wenn es die Zeit nimmt, die brauchen 2 Minuten oder was, kämpfen um Zehntelsekunden und die trainieren auch sehr, sehr hart.
Ja.
Und im Downhill-Sport wird aber nie ernst genommen, weil es immer nur Bergabrollen ist. Und deswegen habe ich das gerne mit Abfahrtsski verglichen. Und aufgrund dessen, selbstreflektierend, habe ich mir die Frage gestellt, warum ist Downhill-Sport wenig anerkannt, Abfahrtsski stark anerkannt?
Fernsehen übertragen. Das ist relativ einfach.
Und Ich bin aber auch zu dem Schluss gekommen wie du, dass es im Prinzip der Ski bereits ein Massensport ist. Genau. Jeder fährt Ski, jeder kann sich damit identifizieren.
Richtig.
Und Skifahren ist, selbst für einen Hobbysportler oder einen Breitensportler, nichts anderes als Downhill. Also Abfahrtski ist quasi die Königsdisziplin Mountainbike.
Ja.
Und Mountainbike, wenn man das allgemein greift, den Begriff, hat man den Cross-Country-Weltcup, warum der natürlich auch mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Im Grunde genommen ist es relativ einfach. Der erste Punkt ist einmal das, dass der Skisport an sich ja auch ein Nischensport ist. Ja? Weil wenn du dir anschaust, warum trainieren die Österreicher die Amerikaner? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil da geht es nur um Quoten.
Ja.
Ja? Weil wenn nur Österreicher immer am Stockerl stehen, dann ist das für die Menge der Menschen auf diesem Planeten völlig uninteressanter Sport.
Ja,
das heißt, es müssen auch andere die Chance haben, dass sie auf dem Stockerl stehen.
Ja.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil es eben auch ein Nischensport ist. Der zweite Punkt ist das, in den 70er Jahren hat eigentlich erst begonnen bei uns in Österreich der Schulskikurs. Mhm. Das heißt, in den 70er Jahren ist man hergegangen und hat gesagt, nee, jetzt gibt es eine Woche Schulskikurs. Jede Schule muss oder darf, wie auch immer, eine Woche Skifahren gehen.
Ja, sehr cool.
Das hat aus meiner Sicht für zwei Generationen nachhaltig für einen Markt gesorgt, der jetzt wieder wegbricht.
Jetzt fällt mir gleich was ein.
Und das Gleiche möchte ich gerne haben für Mountainbike.
Wollte ich gerade sagen, das wäre doch mal eine Idee für den Kongress.
Ich habe vorgeschlagen, bereits beim Ministerium, dass man zumindest einmal in den Sportschulen hergeht und statt der Aschenbahn am Pumptrack macht.
Ja.
Beziehungsweise plus EMTB-Sportwoche einführt. Und warum EMTB? Und zwar ganz einfach, damit der kleine Dicke genauso halt Spaß hat und nicht von den großen Sportlern gemobbt wird.
Um quasi 100% das Trail-Erlebnis in den Vordergrund zu stellen. Richtig,
und 100, nicht dass 100% der Kinder einfach einen Spaß an dem Thema haben und dann fallen, ich hab in meinem Projekt 20 habe ich die Zahlen drinnen, ich glaube, wir haben in Österreich 6000 Sportschulen. Mit einer gewissen Menge an Kindern, das sind glaube ich waren 30.000, wenn man nicht alles täuscht. Und die haben wieder Ding und da gibt es bla 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 bla, wie auch immer. Das heißt, es bleiben letztlich im Endeffekt rund 30.000 über im Jahr, die sich dann für diesen Sport interessieren und machen.
Mhm.
Und dann passiert das, was du vorher angesprochen hast, dann wird auch das Downhill an anderen Stellenwert in den Köpfen bekommen, als wie es heute ist.
Ja.
Wird zwar auch trotzdem noch Nische sein, so wie Skifahren,
immer.
Aber nichtsdestotrotz wird es eine andere Wertigkeit kriegen.
Es ist ja ein Unterschied, wenn du sagst, du bist Skiprofi, dann versteht das jemand, wenn du sagst, du bist Downhill-Profi, dann fragt er nach, was machst du?
Na, ich glaube, in Deutschland, wenn dir einer fragt, du bist Skiprofi, versteht es auch keiner.
Doch, okay. bin mir sicher. Ihr Ösis, ihr müsst euch nicht immer vor an alles stellen, ja, also, möchte ich mal sagen, ja.
Nee.
Der letzte Streifgewinner.
Ja. War ein Deutscher.
Ja, so.
Das haben wir absichtlich so hingedraht.
Na, da möchte ich der Tissot-Uhr ihren Verdienst aber nicht
übrigens,
abschreiben.
Übrigens, das Wichtigste war, was dem in einem Schluss war auf der Streif. Nämlich letztes Jahr schon das Jahr davor.
Warum? Was war
da? Da ist der Alex, ein Freund von mir, mit dem Fatbike durch. Im ersten Jahr ist er nur die Streif runtergefahren und im zweiten Jahr hat er aus dem Start erstatten dürfen.
Ehrlich?
Ja.
Sehr geil. Der Markus Stöckel hat es da auch gemacht. Ein Race Run die Streifen runter. Das, ich persönlich war noch nie da. Ich kann da kein Wort drüber verlieren, wie steil das ist und ob ich mich das trauen würde oder nicht.
Also mit dem Fahrrad würde ich mir es nicht trauen, mit den Ski bin ich schon gefahren, aber die Ski ist relativ einfach, also wenn man Skifahren kann.
Ja.
Aber das ist immer so. Wenn ich Fahrrad fahren kann, ist es auch einfach. Ja. Also wenn ich Bergradl fahren kann.
So, jetzt ist es so, dass der vierte Mountainbike-Kongress in den Startlöchern steht.
In den Startlöchern steht, der wird auch hier entwickelt, zum großen Teil. Auf La Palma.
Kannst du schon ein Thema preisgeben?
Ja, kann ich schon. Also es wird ein Schwerpunkt wird sein, das Thema Gesundheit.
Ja.
Wo es um das geht, was ich vorhin schon gesagt habe, einfach mal herauszurechnen, was ist Volksgesundheit, das ist mir ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber mir fällt ein besser rein. Wie sich das Thema auf die Volksgesundheit auswirkt. In Österreich ist es so, dass die Sozialversicherung für Gewerbliche bereits einen Rabatt auf den Selbstbehalt gibt, wenn du bestimmte Mountainbike-Kurse bzw. E-Mountainbike-Kurse belegst.
Ja, sehr gut.
Dann kriegst du einen Rabatt auf den Selbstbehalt, das heißt, da wird schon was gemacht. Aber das ist ein Riesenfaktor. Das ist auch immer, jetzt nur mal abschweifen kurz, was ich immer sage, man sollte das Thema Mountainbike oder generell jedes Thema auch von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Mountainbike ist nicht nur Sport, Mountainbike ist nicht nur Tourismus, Mountainbike ist nicht nur Gesundheit, sondern es gibt so viele Dinge, die du damit verknüpfen kannst. Und wenn du das machst, dann kriegst du aus diesem Nischenthema auf einmal ein Riesenthema. Mhm. Somit ist heuer ein Thema das Thema Gesundheit. Wie kann ich Gesundheit fördern mit dem Thema E-Mountainbike? Das zweite Thema ist Kinder. Das heißt, weniger Screenstunden, mehr Bewegungsstunden.
Ja.
Du kennst den Pantag in Wals.
Ich kenne den Pantag in Wals, ich war selber schon da und ich habe mit dir schon vorher darüber gesprochen, wie viele, wie krass die Bewegungszeiten auf diesem Ding sind. Super interessantes Thema, Pumptracks allgemein, Bewegungszeiten von Kindern, bin ich ganz bei dir, finde ich super interessant, erzähl weiter.
Ein weiteres Thema wird sein Hybrid in dem Sinne, der Hybrid-Gast, das heißt jener Gast, der sagt, ich gehe biken und ich gehe wandern, das heißt die Menschen, der Gast an sich benutzt die gleichen Wege, also nicht Konflikt, sondern sondern eigentlich der gleiche.
Ja. Toleranz quasi.
Richtig, ja. Und das wird der zweite Bereich sein. Und der dritte Bereich fällt mir jetzt im Moment nicht ein, weil da habe ich vielleicht
schon... Vielleicht ist auch noch geheim. Wir möchten auch noch ein bisschen was natürlich
Spannung unter der Decke halten.
Spannung aufrechthalten. Hast du schon ein Datum?
Ja, 1. bis 3. Oktober.
1. bis 3. Oktober, Mountainbike-Kongress Nummer 4 in Saalbach hinter Glemm.
In Österreich, genau.
Wir sind gespannt. Die Zuhörer sind natürlich, kann man dazu hören? Herzlich eingeladen? Sind Sie eingeladen? Ich möchte mich vorsichtig ausdrücken.
Ja, es ist klar. Punkt ist das, wir haben begrenzte Sitzkapazitäten.
Ja.
Also wir haben rund 120 Plätze, weil die Location ist geil.
Möchtest du noch einen Whisky?
Bitte?
Soll ich dir dein Glas Whisky auffüllen? Single Malt.
Nein, jetzt muss ich gerade noch sprechen.
Okay.
Ja. wir haben 120 Sitzplätze rund, das ist im Tourismusverband in Saalbach, das ist ein tolles, architektonisch einwandfreies, super Gebäude. Und was noch ein bisschen ziemlich geheim ist, wir werden eine super coole neue Location bekommen und dort unser klassisches Pressegespräch machen und unser Abendessen. Was wie immer ist, was wir beibehalten, das ist Spielberghaus, ist einfach
Klassiker.
Klassiker. Abend, alle beisammen, Grillabend bei Walter und Biene. Wirklich, wirklich geil, wirklich super. Und natürlich, logisch, miteinander biken gehen und viel reden, viel quatschen, viel Zeit miteinander verbringen.
Jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Der Tobi war ja auch schon mal bei dir.
Tobi! Tobi war super. Tobi war sogar schon zweimal bei mir.
Ja.
Tobi war im ersten Jahr bei mir und hat einen Vortrag gehalten zum Thema mit kleinem Budget Werbung zu machen für Mountainbike-Regionen, weil er war damals Botschafter in der Lenzerheide. Ja. Und er war voll lieb. Also er hat einen Stapel Karten gehabt und hat sich super vorbereitet, grafisch
einwandfrei,
ganz tolle Folien, auch inhaltlich. Aber er war natürlich einfach sehr nervös, war sein erster Vortrag in seinem Leben. Und letztes Jahr hat er seinen Filmvortrag gebracht, Experience of Traveling.
Ich glaube.
Ja, so in die Richtung.
Ich muss lügen, aber ich glaube ja.
Aber
es liegt am Whisky, wir schieben es auf den Single Malt.
Höchst professionell. Also wenn jemand die Chance hat, sich diesen Vortrag anzuhören, Filmvortrag, dann sollte er es unbedingt
tun. Bitte nicht so viel schleimen, gell? Das ist,
das
Tobi
ist ja nicht
und
schleimen.
Mein Podcast. Also wir wollen den Tobi jetzt auch nicht zu loben.
Nee, ich würde den Tobi ja nicht loben. Aber in diesem Zusammenhang muss ich sagen, das war eine einwandfreie Superleistung. Also ganz, ganz tolle Performance.
Ich muss mich dir anschließen.
Und wenn jemand da jetzt da mithorcht, das muss ich jetzt trotzdem sagen, weil es ja keine Werbung ist, sondern ich bin ja eigentlich außen vor. Wenn jemand da jetzt das hört und irgendwie so ein Automobiltandler ist für irgendwelche 4x4 Fahrräder, also SUVs oder so Zeug, und der nicht in Deutschland ist, weil in Deutschland hat er Land Rover das bereits okkupiert, unbedingt den Tobi buchen für so einen Filmvertrag. Das ist wirklich geil für seinen Kunden.
Ich muss auch so gestehen,
das macht er wirklich super. Die Bilder
München,
sind ein Hammer.
Ich war in München bei seinem Vortrag.
Und auch sein Schmäh ist super.
Ich muss ehrlich
sehr
gestehen,
authentisch.
Ich kenne den Tobi jetzt schon seit vielen Jahren und den Vortrag, muss ich sagen, der ist
ja, Tobi und Jasper Kategorie. Haben eines gemeinsam. Wenn die hinter mir mit dem Fahrrad fahren, sagen sie immer, Harry, nicht so weit hinten.
Ähnlich.
Ja.
Kurze Anekdote noch von uns beiden.
Ach, die Rucksackgeschichte.
Gerne. Ich kenne den Harry ja schon nun einige Jahre hier auf La Palma und es gab einen Tag, an dem ich die Ehre hatte, ihn zu guiden.
Es war ziemlich viel Wasser von oben.
Und ich habe ihn noch gewarnt vor
einem Trail.
Ast, der in den Trail ragt.
Da war Jaspers größer als ich.
Richtig. 1,86, Harry, welche Größe hast du?
1,79.
Sind ganze 7 cm Unterschied.
Ja.
Kann man sich auf jeden Fall schon denken, bei 7 cm Unterschied muss ich mich nicht ducken?
Der Knackpunkt ist das, wie ich bereits vorhin erwähnte, haben sie immer gesagt, Harry, nicht so weit hinten. Jetzt habe ich das brav gemacht, gestreckte Beine, wie es halt so sein muss, und bin hinter dem Jasper gefahren. Und den Ast habe ich ja wunderbar erkannt. Der Ast mich auch, also beziehungsweise meinen Rucksack. Tja.
Und dann war der Rucksack dahin und Harry fast vom Fahrrad.
Ja, aber zum Glück war der Rucksack kaputt. Sonst wäre ich am Baum gebammelt.
Lustige Geschichte, auf jeden Fall. Folgedessen hat der Harry mich im Schmäh, wie der Österreicher sagen würde, in Deutschland zum Spaß, aus Scherz, mich immer dafür verantwortlich gemacht, dass sein Rucksack kaputt ist. Und dementsprechend habe ich dir dann einfach mal einen neuen zugeschickt.
Ja, richtig.
Also einen alten getragenen von mir, ein schönes Evoque-Modell, habe ich ihm zukommen lassen.
Ja, und ich fotografiere ihn seitdem immer brav und tue immer brav, wie Instagrammen oder wie immer das heißt.
Ja.
Ja, und sage immer, ja auch Jaspers super Rucksack, nur leider ohne Autogramm.
Ja,
aber es ist gut.
Wir sind
so
dabei. Wir beide haben ausgemacht, dass wir Autogrammkarten machen.
Ja, richtig.
Für genau. 2019.
Ja. Mhm.
Das ist auf jeden Fall ein Projekt von uns.
Ich unterschreibe mit seinem Foto.
Wir machen ein Foto vom Harry, wo ich dann unterschreibe. Wir machen zwei.
Wir machen zwei Autogrammkarten, genau. Mhm.
Die verlosen wir dann hier in diesem Podcast.
Das ist cool.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute das wirklich haben wollen, aber aus Spaß an der Freude kann man es einfach mal anbieten. Genau, wir müssen noch einen Ausblick liefern. Wir haben schon erwähnt, dass dein Kongress Nummer 4 Anfang Oktober.
Anfang Oktober.
Deutscher
Einheit oder wie auch immer Tag. 1. Oktober?
3. Oktober ist
der Deutsche Einheit. Ah, 3. Oktober. Okay, ja.
Sehr, sehr freundlich von den Österreichern, das auf diese Feierlichkeiten zu legen, dass wir wieder keine Zeit haben.
Nee, ja dann klar. Habt ihr eben Zeit. Ja dann habt ihr nicht die Ausrede, die sagt, ihr müsst arbeiten gehen,
weil
ihr
eigentlich
so fleißig
man
seid.
Man kann das auch natürlich ins Positive drehen, ja. Aber ich wollte jetzt auch einmal einen Vorwurf machen.
Nee, ich bin ja immer positiv. Warum kommt der grüne Balken jetzt da hier so schnell?
Der grüne Balken kommt die ganze Zeit so schnell, okay. Der zeigt, dass es aufnimmt. Harry.
Ja, hier.
Wie geht's weiter bei dir?
Ach ja, ich gehe jetzt hier noch ein paar Monate Fahrradfahren, arbeiten und zur Sache. Kongress 2019 haben wir jetzt eh schon ausführlich besprochen, wesentlich wichtiger noch Projekt 20, 20% Marktanteil, ist ein eher europäisches Projekt, da bin ich jetzt noch am Gedanken, wie wir das finanzieren. Ich habe einige Gespräche geführt und nebenbei eigentlich kann man sagen, Destinationsentwicklung für verschiedene Destinationen, unter anderem im Augenblick Entwicklung eines Rundwanderweges für das Salzkammergut in der Länge von rund 460 Kilometern.
Das sind jetzt Goals, die du dir gesetzt hast, die irgendwie deine Leidenschaft Mountainbike betreffen und in Kombination natürlich auch mit einem Geschäftsmodell irgendwo dann am Ende des Tages ein bisschen Geld zu verdienen. Aber was sind deine privaten Ziele 2019?
Das ist ja total geheim.
Ehrlich jetzt?
Nein, ich kenne noch keine.
Du hast dir noch keine guten Vorsätze für 2019
gemacht? Meine Vorsätze sind immer gut. Ja.
Naja, das weiß ich nicht. Aber.
Nee, mein Vorsatz ist das, dass ich die perfekte Mountainbike-Dame kennenlerne, die dann mit mir dann da hier auf La Palma
du bist auf geht. Der Suche aktuell.
Nee, ich bin nicht auf der Suche, ich werde gefunden.
Das ist eine richtige Einstellung. Das ist wirklich, kann ich hier nochmal an dieser Stelle sagen, wer die perfekte Frau sucht, wird sie nicht finden. Harry Meyer ist noch zu haben. Absolut lustiger, affiner Mountainbiker. An die Damen, die das hören, bitte gerne. Meldet euch auch gerne bei uns. Wir leiten die Kontakte weiter. Vielleicht dürfen wir dich dann ja nächstes Jahr mit einer Dame auf dieser Insel begrüßen. Wäre sehr nett.
Tja, das bin ich noch am Überlegen.
Wir sind bei 59 Minuten.
Cool.
Harry, Exactement, ein Podcast mit Harry Meyer, ein Österreicher, der den Mountainbike-Kongress ins Leben gerufen hat.
Und ganz wichtig, die Österreich-Werbung gibt 2019 erstmals Geld für Mountainbike-Tourismus aus.
Auch ein schöner Satz zum Abschluss. Mhm. Das heißt, in Österreich geht's voran. Ich würde mich freuen, einen Podor in Deutschland interviewen zu dürfen. Vielleicht meldet sich ja jemand. Was ich sagen kann, ist, ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute mein Gast warst. Es war wirklich lustig mit dir.
Jasper, es ist immer lustig mit dir.
Single Malt, die halbe Flasche ist, na, halb ist ein bisschen viel.
Nö, ein Drittel. Ja, das ist ja, der Rest ist verdunstet.
Der Rest ist verdunstet.
Bei dieser Hitze hier auf der Sonnenterrasse auf La Palma.
Ein Drittel. Mhm. Ein Drittel Flasche Whisky. Ich freue mich drauf. Ich würde mich auch freuen, Gast in deinem Kongress sein zu dürfen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich freue mich, dich nächstes Jahr mit einer Herzensdame hier zu begrüßen.
Keine Drogen am Ende.
Das war's vom Podcast mit Harry Meyer.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt eine Medaille verdient. Und die, die es nicht lassen können, es gibt noch weitere Podcasts mit Jauch von Jasper.
Genau. Single Trail und Single Mold verabschiedet sich, der Podcast von Tobi und Jasper. Und wir hauen rein. Auf Wiedersehen.
Oh je. Yeah.